Bist du soweit?
Bin ich soweit, Simon? Also, bist du soweit?
Ich bin immer soweit. Schön, dass du heute da bist, dass das geklappt hat. Freut mich sehr. Stell dich doch am besten einfach mal vor. Wer bist du? Wie heißt du? Was treibst du so?
Ja, danke, dass ich überhaupt kommen darf.
Ja, gern.
Ja, ich bin der Joachim Jörg. Wer bin ich? Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Hochschule für Technik. Bin jetzt auf einem vom BMBF, also vom Bundesministerium für Forschung und Bildung, finanzierten Forschungsprojekt, das heißt CREATE. Darauf bin ich angestellt und bin studierter Wirtschaftspsychologe. Wie bin ich da hingekommen und was hat das mit Versicherung zu tun?
Du nimmst mir die Fragen förmlich aus dem Mund. Das wäre genau das Nächste gewesen. Jetzt bist du hier im Versicherungsverstand-Podcast und erzählst irgendwas von Hochschulen und Wirtschaftspsychologie und was weiß ich was. Ja, genau. Aber mach einfach weiter. Sorry für die Unterbrechung.
Genau. Ganz einfach gesagt, ich habe 2008 bis 2011 bei der Sparkassenversicherung meine Ausbildung gemacht zum Kaufmann für Versicherung und Finanzen. Und habe daraufhin dann 5 Jahre lang in der Agentur von Sebastian Heller, damals noch in Bamtal, jetzt in Meckesheim, als Kundenberater gearbeitet im Vertrieb. Mhm. Bis zu dem Punkt, wo es darum ging, wie soll es für mich weitergehen. Mir ging es ähnlich wie dir, wo ich mir dann selbst die Frage gestellt habe, ist es das, was ich mein Leben lang machen will?
Ja.
In der Phase gab es auch noch einzelne Situationen mit Kunden, worüber man sich dann Gedanken drüber gemacht hat. Ist das genau das Berufsfeld? Grundsätzlich muss man sowieso sagen, der Versicherungsberuf ist sehr mit Klischees bewandert. Ja. Und auch sozial gesehen ist das so ein bisschen problematisch, sage ich mal. Wenn ich irgendwie mich neuen Leuten vorgestellt habe und erzählt habe, ich arbeite bei der Versicherung, hat man gleich einen Stempel drauf gehabt.
Ja.
Ah, du bist so ein Versicherungsfuzzi.
Ja, ich kaufe nichts, ich habe schon Versicherung, ich brauche nichts.
Richtig,
ja,
das war dann so sozial immer sowas, wo man sich schon fast gar nicht getraut hat zu sagen.
Okay.
Zum einen, zum anderen, Versicherung, das sind die Bösen, die betrügen nur, die versuchen sich davor zu trügen, Schäden zu zahlen. Und das ist genau das, was mir damals durch den Kopf gegangen ist, als ich mit Kunden zu tun hatte, wo es genau andersrum war. Da hatte ich einen Schadensfall, wo der Kunde rumgedruckst hat und man nie ganz genau wusste, okay, irgendwas ist da im Argen.
Mhm.
Und man da irgendwie so richtig das Gefühl hatte, der will mich doch veräppeln. Ne, da ist irgendwie bei dem Schadensfall was nicht koscher, also Versicherungsbetrug so in die Richtung. Ich mir gedacht habe, klasse, eigentlich haben wir den Stempel drauf, aber die Kunden sind teilweise nicht viel besser.
Ja.
Klar, darf man nicht pauschalisieren, ganz im Gegenteil.
Das war Frage, so wie bei uns
einer auch, von hunderten Fällen.
Genau.
Aber trotzdem war das so ein Punkt, wo ich mir gedacht habe, ja, klasse. Und dann natürlich hatte ich in der Phase auch noch einen Kunden, ging auch Lebensversicherung, das hat sich über Monate hingezogen. Der hat mich vertröstet, hast mir noch nicht angeschaut, ich muss mit meiner Frau noch sprechen. Wo ich mir irgendwann gedacht habe, Butter bei der Fisch, sag's mir doch, dass du es nicht machen willst.
Ja.
Und das waren dann so Punkte, wo ich persönlich gesagt habe, nee, das ist mir einfach, hat mich einfach nicht zufriedengestellt.
Ja.
Und ich muss sagen, ich hatte einen sehr guten Agenturleiter, also den Sebastian Heller, wo ich auch persönlich sowohl damals als auch heute noch
Kann ich nur bestätigen, überragender Typ.
Sehr gut befreundet bin, der dann irgendwann auf mich zugekommen ist, hat gemeint, Herr Joachim, du willst schon immer studieren, jetzt mal nicht Agenturleiter und Kundenberater, sondern persönliches Gespräch, mach dir mal Gedanken, ob du das jetzt noch machen willst, du bist 26.
Ja.
Wenn du es jetzt nicht machst, wirst du es nicht mehr machen. Und er hat mir sozusagen so ein bisschen die Waffe auf die Brust gesetzt und gesagt, hey, du musst die Entscheidung jetzt mal treffen. Und dann war der Punkt, wo ich gesagt habe, nee, gut, ich will noch studieren. Hat den Vorteil auch gehabt, dadurch, dass ich 8 Jahre lang gearbeitet hatte, hatte ich 16 Wartesemester, also ich konnte vom Prinzip her fast alles studieren, was ich wollte.
Okay.
Weil die Hochschulen halt immer so ein Kontingent für Studierenden haben, die sage ich mal, lang gewartet haben, dass sie studieren.
Ah, okay. Also dann wirst du im Grunde so wie jemand behandelt, der quasi lang auf der Warteliste war und zwischendurch halt, um sich die Zeit zu vertreiben, quasi was geschafft hat. Ne?
Richtig, ja.
Aber was ich halt auch cool finde, ist, dass die Initiative da an der Stelle tatsächlich von deinem Agenturleiter, von Sebastian ausging. Ne? Also der scheint gespürt zu haben hier, da ist irgendwie scheint es nicht hundertprozentig zu passen und ist halt nicht hergegangen und hat gesagt, hier, ich kann dich nicht gebrauchen, du schreibst keine Zahlen oder was weiß ich was, was ja auch immer mal wieder so als Klischee in der Versicherungsbranche mitschwingt, ah ja, extremer Zahlendruck und hin und her und klar, natürlich spielt es auch eine gewisse Rolle, aber dass das halt dann nicht so ein Hire-and-Fire-Prinzip war, dass er gesagt hat, hier, du bringst es nicht, ich schmeiß dich raus, sondern dass er halt zwischenmenschlich gespürt hat, hier, da ist was, wir setzen uns mal zusammen, sprechen mal und dass er dich da auch wirklich dabei unterstützt hat, ist auch nicht selbstverständlich.
Ich glaube, das ist sehr abhängig davon, bei welchem Unternehmen du bist. Es gibt Versicherungsunternehmen, die halt sehr viel Quereinsteiger auch mitnehmen, die einen Crashkurs kriegen, aber da merkt man dann auch von der Beratung her, dass da oftmals Lücken sind und die sind dann, glaube ich, auch nicht wirklich glücklich. Also das sind die das dann 1-2 Jahre machen und dann irgendwo einen neuen Job finden oder ein Angebot kriegen und so schnell sind sie weg, wie sie gekommen sind.
Ja.
War oder ist bei uns zum Glück nicht der Fall so gewesen. Aber mir ging es dann eher darum, wie geht es dann weiter?
Ja.
Du hattest damals schon einen Plan, du hattest eine Perspektive. Du hast gesagt, du willst Personal Trainer dann werden. Ich stand erstmal bei dem Punkt, gut, und jetzt weiß ich, ich will studieren. Ja,
ja.
Und dann ging es halt darum, okay, gut, was könnte es, was interessiert mich? Und ich habe mich ja damals für den Beruf auch entschieden, weil ich gesagt habe, ich will was mit Menschen zu tun haben. Und kurz davor hat man eine Weiterbildung, das hieß Struktogramm, da geht es um so Persönlichkeitsmodelle, was jetzt so im Nachhinein ganz interessant ist, wenn man so ein bisschen die Hintergründe auch besser versteht. Aber das war so ein Punkt, wo ich gedacht habe, ja, das interessiert mich, das will ich in der Tiefe besser verstehen. Und dadurch dann dieser Studiengang Wirtschaftspsychologie.
Okay, ja, da könnte ich mir vorstellen, da bist du mit diesem Struktogramm-Thema ja wirklich nochmal richtig in die Tiefe gegangen, ne? Aber ich kenne das auch von den Seminaren, die SV ja auch ihren Mitarbeitern anbietet. Ich habe auch dieses Struktogramm-Triogramm-Seminar gemacht und einfach nur für diejenigen, die es... du bist der Experte, erklärst du doch mal für diejenigen, die jetzt den Podcast hören und damit sich jetzt nicht auskennen. Da gibt es ja auch, was glaube ich in diese Richtung noch geht, dieses DISC-Modell, glaube ich. Das ist
geht auch in diese Richtung. SDI ist, die basieren vom Prinzip alle auf den ähnlichen oder gleichen Modellen, was auch, wenn man es im Detail betrachtet, nur ein bisschen man auch skeptisch betrachten muss. Warum? Weil Menschen da stereotypisch in Muster reingeschoben werden, weil man fraglich ist, okay, soll man das, will man das? Auf der einen Seite, auf der anderen Seite sind die Modelle teilweise von der Validität her fraglich, ob man das wirklich so auf die Masse übertragbar ist.
Ja.
Aber um was geht es grundsätzlich drum? Es geht beim Struktogramm, wenn ich das noch so richtig in Erinnerung habe, das ist auch schon einige Jahre her.
Ich korrigiere dich einfach, wenn du was falsch
sagst. Genau, bitte. da ging es eigentlich darum, dass man verschiedene Persönlichkeitseigenschaften mehr oder weniger man dann als Außendienstmitarbeiter erkennt, okay, ist das jetzt ein Mensch, der sehr sozial orientiert ist, wodurch man dann versucht, die Ansprache besser in die Richtung zu lenken, oder ist das einer, der sehr strukturiert ist, heißt also, ich muss mein Angebot sehr daten-, zahlenlastig aufbauen, oder ist das jemand, der gerne Rabatte erkämpfen will? So war mehr oder weniger der Hintergrund oder die Idee von diesem Struktogramm, zu sagen, was für persönliche Eigenschaften hat der Kunde, wie stark ist die ausgeprägt? Man muss auch klar sagen, das geht dann nicht nur in eine Richtung, sondern jeder hat von allen Eigenschaften etwas. Aber wo ist die Ausprägung am größten?
Genau, es gibt Kombinationen.
Kombinationen. Und das macht man theoretisch mit einem Fragebogen. Aber bei der Schulung ging es eher so drum, okay, wie kann ich anhand von Gesprächen dann erkennen, was für ein Typ Mensch diese Person ist.
Ja, anhand von Gesprächen, anhand vom Kleidungsstil, das spielt da ja auch noch mit rein, was da mit geschult worden ist. Auch von der Art und Weise her, wie jemand mit dir dann umgeht. Ja? Und dass man, so wie du sagst, das wird dann natürlich, wenn man im Vertrieb ist, natürlich dann auch so geschult, wie kann man das dann idealerweise vertrieblich nutzen, ist ja auch absolut legitim. Aber klar, ich sag mal, das Thema ist dann im Rahmen von so einer Weiterbildung in so einem Unternehmen, ob jetzt unabhängig, ob Sparkassenversicherung oder ein anderes Unternehmen, Die bieten sowas mit Sicherheit ja auch an. Kannst du so ein Thema ja immer nur an der Oberfläche ankratzen. Ja, so. Und das war dann der Punkt, wo du gesagt hast, okay, das interessiert mich, da möchte ich jetzt tiefer rein. Oder wenn ich dich da richtig verstanden habe, das war dann so genau, einer der Aufhänger. Ne?
Genau, es ging ja dann darum, okay, ich will studieren. In welche Richtung will ich studieren? Ja. Und diese Kombination Wirtschaft und Psychologie, das ist rein Psychologie, wusste ich, will ich jetzt eher weniger, weil ich doch sehr wirtschaftlich affin bin. So dass ich dann gesagt habe, ja, das ist eine interessante Kombination. Damals gab es noch nicht so viele Orte, wo man das studieren konnte. Darmstadt, ich glaube Bonn und in Stuttgart. Okay. Ich bin dann auch extra nach Stuttgart gefahren, um mir die Hochschule anzuschauen. Und war davon dann so begeistert und kann es ja auch bis heute eigentlich nur empfehlen, weil das sehr familiär auch dort vor sich geht. Also man hat die einzelnen Semester, die man dann auf dem Gang sieht, mit den Professoren sehr engen Kontakt hat. Man hat viele Gruppenarbeiten, man hat sehr viele Versuche, auch Studien, wo man dann zusammen durchführt. Also das ist auch sehr, sehr menschlich dort.
Okay.
Was schön. Mir sehr, sehr toll gefallen hat, zumindest in den Vorgesprächen dann. Und dann, wenn man in den Semestern drin ist, dann merkt man halt auch, okay, man muss halt auch ackern.
Ja. Ja,
das heißt, der NC ist dort im Wintersemester teilweise 1,4, 1,5. Also man hat dann KommilitonInnen. Die haben echt was auf dem Kasten. Und dann kommt man da 8 Jahre lang nicht mehr gelernt, sag ich mal, oder berufstätig gewesen. Und dann muss man da erstmal auch wieder reinfinden.
Das habe ich. Zeit. Ja, das glaube ich. Das habe ich von vielen gehört, dass gerade bei so Thema Weiterbildung, gerade dieses Thema, das wieder lernen, dass das vielen wahnsinnig schwer fällt, ne? Und dass das wirklich, dass das wirklich dann schon eine Hürde ist, wieder auf Prüfungen zu lernen, weil das fällt ja dann, wenn, also wir beide haben die Ausbildung gemacht, ne? Man macht seine Abschlussprüfung und dann sagt man, zack, fertig, Thema erledigt. Ja, dann hat man vielleicht auch mal eine Weiterbildung, wo man am Ende eine Abschlussprüfung macht. Aber das ist ja, also bei mir war es bisher so nie so intensiv gewesen, wie jetzt eine Abschlussprüfung in der Schule oder in der Ausbildung. Mhm. Da hat man zwar auch ein bisschen was dafür gelernt, aber wenn man dann so ein Studium macht, wo die Ansprüche dann so hoch sind, das ist dann schon nochmal eine Hausnummer.
Wo ich sagen muss, in dem Studiengang wurden sehr viele Gruppenarbeiten auch gemacht. Heißt also, man musste auch strukturiert zusammenarbeiten, aber auch Vorträge halten. Und da hat mir dann halt diese Erfahrung im Außendienst sehr viel weitergeholfen. Mhm. Und dann halt auch bei den Forschungsprojekten, wo es dann halt drum ging, okay, gut, wer präsentiert dann die Ergebnisse sozusagen? Dann war das so, ach, Joachim, mach du mal. aber hat mir dementsprechend auch Spaß gemacht. Das Studium hat sich dann in 3 Teile aufgeteilt. Das eine ist Consulting, Marktforschung und Personalwesen. Mhm. Und ich persönlich habe immer gedacht, ja, Thema Personalwesen, das ist das, wo es mich dann hin verschlägt. So war das
auch Ziel. Auch wieder mit Menschen zu tun, ja.
Richtig. Und nachdem ich den Bachelor gemacht habe, hatte ich dann einen Vortrag, wie es dann bei uns im Master weitergeht, was für Themen da erarbeitet werden, dass ich gesagt habe, hey, klasse, dann mache ich den Master auch gleich noch hier, wenn ich sowieso die Professoren kenne und teilweise die Kommilitoninnen. Und nach dem Master kam eine Professorin auf mich zu und hat gemeint, hey Joachim, hast du schon was? Und ich meinte, nee, ich habe jetzt meine Masterarbeit fertig, jetzt würde ich mal so langsam schauen. Und da bin ich so in mein erstes Forschungsprojekt dann reingerutscht, nachdem sie mir gesagt hat, ja, hier könnte vielleicht interessant für dich sein. Und nach dem Forschungsprojekt kam dann ein anderer Professor auf mich zu, jetzt der Professor Dr. Tobias Popovic, bei dem ich jetzt auch bei dem Forschungsprojekt Create angestellt bin. Und hat gemeint, da geht's Thema Finanzsektor, Versicherung, so Sustainable Finance und Insurance und da bin ich jetzt in dieses Great-Projekt reingerutscht. Okay.
Also dann quasi wieder back to the roots, ne?
Weil Vor allem, als ich fertig mit dem Master war, war für mich so klar, okay, eigentlich wieder in die freie Wirtschaft, also von der Hochschule. Ja. Ich war da 5 Jahre lang, jetzt reicht es.
Okay.
Und nichts mehr mit dem Finanzsektor zu tun zu haben.
Ach was, okay.
Ja, das waren so 2 Punkte. Und
Wieso das, dass du gesagt hast, du willst mit dem Finanzsektor nichts mehr zu tun haben?
Finanzsektor ist teilweise doch recht konservativ teilweise. Mhm. Muss man schon sagen, ist sehr eigener Haufen, wenn man sich halt beispielsweise die IT-Branche anschaut. Ich habe damals in meinem Praxissemester bei der SAP mein Praktikum gemacht, das war Welten. Das heißt, da ist die Mentalität ganz anders.
Von der Mentalität her.
Mentalität, okay. Genau. Das beste Beispiel ist das Thema agiles Arbeiten. Hat mir auch viel im Studium. Ja. Auch die verschiedenen Tools, ob es Scrum ist oder ob es Design Thinking ist. Da braucht es ein Mindset. Und das ist halt oftmals in verschiedenen Branchen so, dass man sagt, ja, wir nutzen diese Tools, dass wir, oder die Methoden, weil es alle nutzen, aber das Verständnis dahinter, wie man vorgeht, das ist auch dieses Mindset, das fehlt und dadurch funktioniert es halt teilweise nicht, so wie man es eigentlich erwartet.
Ja.
Und wie schon gesagt, das habe ich selbst gemerkt, ja, Finanzbranche, da wäre ich mir skeptisch, ob so dieses Mindset, so wie ich viele Ansätze verstehe, ob das dort auch so verstanden wird. Deshalb war das so für mich, eigentlich in eine andere Branche.
Okay, dann bist du ja doch wieder im Finanzsektor gelandet, also über das Forschungsprojekt dann in der Versicherungsbranche wieder. Jetzt kurz nochmal zu dem Grundstudium, sage ich jetzt mal, von dieser Wirtschaftspsychologie. Hast du schon gesagt, okay, wenn es darum ging, Vorträge zu halten, waren alle froh, dass sie einen ausgebildeten Vertriebler in der Gruppe hatten, dann durftest du immer den Vortrag halten. Aber ansonsten, also diese grundsätzlichen, wenn ich dich richtig verstanden habe, Erfahrungen, die du in deinem Job als Versicherungsberater gemacht hast, die haben dir da schon geholfen im Rahmen vom Studium, aber fachlich waren das ja zwei komplett verschiedene Welten, ne? Also, oder seid ihr, haben deine versicherungsfachlichen Kenntnisse im Rahmen von diesem Wirtschaftspsychologie-Studium dir ja in irgendeiner Form geholfen?
Ja, wir hatten, glaube ich, im zweiten oder dritten Semester ein Fach, das hieß Marketing und Vertrieb. Ich dann gedacht habe, oh geil, da kann ich punkten. Aber auch dort geht es teilweise in andere Richtungen. Das heißt, der Begriff Vertrieb ist ja groß.
Absolut.
Und da gibt es auch andere Ansätze und Vorgehensweisen. Dementsprechend würde ich sagen, fachlich, ja, teilweise etwas, aber auch das Alter hat mir gut in die Karten gespielt. Mhm. Also mit 26, wo man einfach schon viele wirtschaftliche Hintergründe verstanden hat, auch die wirtschaftlichen Themen wie Controlling beispielsweise, Buchführung, was man schon im Wirtschaftsgymnasium oder in der Berufsschule dann in der Ausbildung hatte.
Ja.
Das waren Themenfelder, die Buchführung habe ich nichts groß lernen müssen, weil das habe ich schon zweimal durchgekaut gehabt. Konnte dann aber oder musste diese Ressourcen dann halt in andere Themen wie Statistik dann halt nutzen. Ja. Warum? Weil das war für mich halt viel neu.
Ja.
Mathematik wieder, das alles so ein Für und Wider dann hatte.
Ja,
die Kommilitoninnen, die halt frisch von der Schule gekommen sind, hatten halt, waren halt eher so wieder im Flow drin, absolut, wo ich reinkommen musste. Ja. Ich konnte aber dadurch dann halt anderes Fachwissen mit reinbringen, wo die sich halt erstmal anhalten mussten.
Ja, klar.
Ich persönlich, aber das ist meine persönliche Einstellung, würde jedem empfehlen, jedem, falsch ausgedrückt, aber für mich hat es sehr gut geholfen, zuvor eine Ausbildung zu machen.
Okay.
Warum? Weil man dann, weil man doch nach der Schule doch recht jung ist, noch nicht so ganz weiß, in welche Richtung soll es gehen, man da schon mal so ein bisschen auch erfährt, wie ist es so in der Praxis und man dann auch vieles Theoretische mit der Praxis stark verbinden kann.
Okay.
Das finde ich auch an der Hochschule, also man muss ja auch unterscheiden zwischen Universität, Fachhochschule oder HAW, also Hochschule der angewandten Wissenschaft, und einem dualen Studium. Das sind ja so drei Ebenen, wo man unterscheiden muss. Dual ist sehr stark praxisorientiert.
Ja.
Da hat der Kollege im vorigen Podcast einiges dazu erzählt.
Richtig.
Universität ist sehr theoretisch lastig. Theoretisch, also da wälzt man Bücher, da ist man in den Vorlesungssälen und der Professor kennt dich teilweise gar nicht, weil da hunderte von Studierenden drin sitzt, und eine HAW, also eine Hochschule für angewandte Wissenschaft, ist so das Mittelmaß meiner Meinung nach.
Ja.
Also zumindest bei uns wird da sehr viel praxisorientiert auch gearbeitet, aber trotzdem hast du diesen Uni-Charakter, weil du deine Vorlesungen hast und du musst hin oder kannst entscheiden, was mache ich, kann ich sagen, okay, die Vorlesung mache ich nicht dieses Semester, sondern im nächsten Semester.
Also das ist schon Wahnsinn, wie breit gefächert es ist. Und das ist auch wirklich, also das ist eine Empfehlung, die ich wirklich jedem, der am Ende von seiner Schulzeit steht und dann überlegt, was mache ich, also sich wirklich intensiv mit den Möglichkeiten auseinanderzusetzen. Weil ich weiß damals noch, ich wusste nicht so wahnsinnig viel mit mir anzufangen. Ich habe es ja in meinem ersten Podcast erzählt. Ich habe im Grunde gesagt, ich will irgendwas mit Wirtschaft machen, weil mich das der Bereich im Wirtschaftsgymnasium interessiert hat. Und ich habe damals überlegt, okay, mache ich ein Studium? Ah, ich war jetzt 13, 14 Jahre insgesamt auf der Schule. Ich habe jetzt keinen Bock mehr auf die reine Theorie. Ja, ich mache eine Ausbildung. Also ich habe mich nicht so intensiv damit auseinandergesetzt und deswegen war für mich dieses Thema entweder Studium oder Ausbildung. Das waren so diese zwei großen Gegensätze, aber von daher auch ein cooler Hinweis von dir an der Stelle, dass das wirklich so wahnsinnig breit gefächert ist. Und ich glaube, da könnten wir uns wirklich noch lang drüber unterhalten. Aber dann lade ich dich ein zweites Mal ein, weil jetzt würde ich gerne wieder zurückkommen auf das Forschungsprojekt, in das du dann reingekommen bist und in dem du ja nach wie vor drin steckst. Ne? Dieses CREATE. Was hat es damit auf sich?
CREATE ist ein Akronym und heißt Climate Neutral Building and Sustainable Real Estate Finance. Und mehr geht es eigentlich darum, wie können die Finanzströme so umgelenkt werden, dass die Gebäudesanierungsrate vorangetrieben wird.
Okay.
Um es kurz auszuschweifen, CO2 ist, glaube ich, ein großes Problem, wenn man das Thema Naturschutz oder die Klimakrise betrachtet. Es gibt ja den Green Deal auf EU-Ebene. Es gibt Ziele für Deutschland, dass die CO2-Emissionen runter müssen und man weiß, dass im Gebäudesektor so um die 35-40% der Gebäudesektor an den CO2-Ausstößen mit dran schuld ist.
Ja.
Und dementsprechend muss die Gebäudesanierungsrate erhöht werden. Wir sind jetzt unter 1%. Normalerweise sollte es 2-4% sein, dass man überhaupt diese Ziele erreicht. Mhm. Und der Finanzsektor spielt einfach eine große Rolle mit. Warum? Zum Sanieren braucht man Geld.
Ja,
logisch.
Absolut.
Und
heute mehr denn je.
Richtig. Und wir beschäftigen uns darum, wie können oder sollten diese Versicherungsprodukte, die Finanzprodukte gestaltet sein, damit Gebäudeeigentümer befähigt werden, zu sagen, ja, ich saniere.
Ja.
Und da spielen natürlich verschiedene Aspekte eine Rolle mit. Natürlich auch die Thema Akzeptanz, was federführend für mich interessant ist, heißt also, warum wollen Gebäudeeigentümer überhaupt sanieren?
Akzeptanz also, jetzt bei den Gebäudeeigentümern.
Genau, jetzt. Das okay. heißt Thema Akzeptanz, ja. Von wegen, was sind so die Treiber und Hemmnisse,
ja.
Dass man saniert. Aber auf der anderen Seite auch die Akzeptanz von Finanzprodukten. Heißt also, wie müssten diese Produkte gestaltet sein, sodass wir dann Handlungsempfehlungen an den Finanzsektor abgeben können.
Ja.
Zum einen, zum anderen natürlich auch zu schauen, okay, was für Anreizpunkte hat der Finanzsektor, da Produkte auf den Markt zu bringen, die primär für diese Modernisierung spezialisiert sind. Und da beschäftigen wir uns sehr stark auch mit der Thema Regulatorik, CSRD oder EU-Taxonomie. Also das sind so Themen, wo man uns auch echt sehr intensiv damit auseinandersetzen muss, um zu verstehen, okay, was für Probleme hat der Finanzsektor eigentlich beim Thema Nachhaltigkeit. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite haben wir in unserem Antrag auch das Thema Versicherung mit eingebaut. Mhm. Weil wir auch gesagt haben, ja, Versicherung ist auch ein Stellwerk, das hier Einfluss nehmen kann. Klar, was logisch ist, ist, dass die Versicherungssparte durch das Kapital der Lebensversicherung einen riesen Hebel hat. Das heißt, da ist ja Gelder im Umlauf, das ist, kann man sich gar nicht vorstellen. Die natürlich fraglich ist, wie kann man die umlenken, dass es auch in nachhaltige Projekte investiert wird. Es gibt jetzt einige Versicherungsprodukte in der Lebensversicherung, die sich darauf spezialisiert haben. Okay. Auch die SV bietet ja, glaube ich, mit der Vermögenspolice in der Richtung ja auch die Möglichkeit, hier in der Lebensversicherung in die Richtung was zu machen. Aber wir haben uns in dem Forschungsprojekt eher dann auf die Gebäudeversicherung spezialisiert.
Okay.
Weil wir gesagt haben, ja, da gibt es andere Projekte schon oder da wird schon einiges gemacht. Warum? Weil natürlich auch die Versicherung sagt, sie will sich auch grün darstellen und muss dann so Lebensversicherung in die Richtung anbieten, um das Kundensegment was anbieten zu können.
Ja.
Und bei uns geht es jetzt eher darum, okay, Thema Gebäudeversicherung, nachhaltige Gebäudeversicherung. Was ist im Schadensfall?
Ja.
Und wie können die Bedingungen gegebenenfalls Einfluss darauf nehmen, dass halt ein Gebäudeeigentümer sagt, ja, jetzt baue ich noch eine Photovoltaikanlage drauf oder jetzt modernisiere ich das Gebäude nach einem großen Überschwemmungsschaden oder nach einem Brandschaden.
Ja.
Genau. Und da geht es dann auch drum von wegen, okay, was für Treiber und Hemmnisse gibt es bei Gebäudeeigentümer oder Versicherungskunden, die eine Gebäudeversicherung haben, die sagen, ja, ich will so eine nachhaltige Gebäudeversicherung.
Ja.
Auf der anderen Seite natürlich auch die Versicherungsunternehmen. Wie weit können sie da zusätzliche Leistungen anbieten?
Ja.
Klar, die SV bietet auch in der Gebäudeversicherung den Baustein oder die Zusatzleistung in der Topdeckung, das, wie heißt es so schön?
Energetische Sanierungsmaßnahmen.
Genau, das heißt, nicht öffentlich-rechtliche notwendige Modernisierungsmaßnahmen. Ja. Ja, ist auch mit dabei, aber auch hier ist die Problematik erst ab einer bestimmten Schadensgröße.
Ja.
Was auch verständlich ist, damit nicht einer, der einen kleinen Blitzschlag hat und daraufhin, keine Ahnung, der Sicherungskasten durchgebrannt ist, gleich sagt, hey, ich baue hier mir ein Smart Home rein.
Ja.
Daher kann ich beide Seiten verstehen. Da laufen dann halt dementsprechend Studien, wo halt Umfragen laufen. Ja, total interessant. Läuft jetzt bis Ende des Jahres, bis Ende nächsten Jahres, bis September. Sind schon so einige Ergebnisse, die wir zusammengetragen haben, aber jetzt geht es eher darum, auch mit in den Austausch mit den Unternehmen zu gehen und zu schauen, okay, wie kann man das, die Ansätze jetzt in die Produkte mit einfließen zu lassen?
Ja, absolut. Ist ja auch ein wichtiger Punkt dahingehend, was ja auch wichtig ist, zu erwähnen, dass man jetzt auch als Versicherungsunternehmen ja auch nicht einfach hergehen kann und sagen kann, wir sind jetzt von Leistung XY total beeindruckt und wollen das anbieten und wir schreiben das jetzt einfach ins Bedingungswerk mit rein, dass es mitversichert ist und kalkulieren den Beitrag X und fertig. Das muss ja auch entsprechend alles geprüft werden, freigegeben werden von der BaFin beispielsweise und so weiter. Also das ist ja auch kein Prozess. Wenn jetzt ihr beispielsweise einen Vorschlag macht, hier, liebe Versicherung, denkt mal an dies und das, ist es ja jetzt auch kein Prozess, wo die Versicherung sagt, ja cool, in 2 Monaten haben wir das bei uns im Tarif mit drin. Na, also das ist ja schon ein längerer Entwicklungsprozess.
Genau, also wir sind auch im Austausch mit dem GDV. Wir haben das oder machen in dem Bereich die Forschung mit der Green Insurance Stiftung zusammen. Das sind unsere Kooperationspartner, die da die meiste Arbeit jetzt aktuell haben mit Umfragen, mit Experteninterviews. Und klar, das ist ein schmaler Grat, weil in der Gebäudeversicherung ist der Preisdruck einfach groß.
Ja.
Warum haben wir auch mit Umfragen jetzt, oder ist auch logisch, dass Gebäudeeigentümer dann sagen, okay, meine Gebäudeversicherung orientiert sich nach dem Preis.
Klar.
Ist das erste Argument, was spielt natürlich spielt.
Spielt eine große Rolle.
Oder spielt eine große Rolle,
ja,
genau.
Ja, natürlich.
Und natürlich auch die Leistungen. Wenn die halt nicht ungefähr gleich sind, dann ist es mir gekupst, ob so eine kleine Zusatzleistung mit dabei ist. Wenn ich dafür jetzt 100 Euro im Jahr mehr bezahlen müsste, weiß ich nicht, ob der Gebäudeeigentümer sagt, ja, ich will das trotzdem mit dabei haben. Das ist das eine. Das andere ist natürlich das große Problem. Wenn ich heute eine Versicherung abschließe, hatte ich persönlich viele Fälle.
Ja.
In 3 Jahren passiert ein Schadensfall und der Kunde kommt her und sagt, ach Gott, das ist passiert. Das ist nicht mitversichert.
Ja.
Ah, hat mir niemand gesagt. Doch, habe ich damals vor 3 Jahren beim Kundengespräch darauf hingewiesen. Ist in der im Protokoll mit dabei.
Ja.
Man schließt oftmals eine Versicherung ab und hakt es dann in seinem Kopf ab. Okay, gut, ich habe eine Haftpflicht, ich habe eine Gebäudeversicherung. Aber was intensiv versichert ist, im Detail, das wissen die wenigsten Versicherungsnehmer.
Klar.
Zum einen und zum anderen ist es ihnen teilweise auch egal. Solange sie wissen, okay, die Großrisiken, Feuer, Sturm, Hagel, die erweiterten Elementargefahren und Leitungswasser habe ich versichert, okay, dann ist das Thema gegessen.
Ja. Weißt du, was in deinen Versicherungen alles im Detail mit vereinbart ist? Ist, nachdem du aus dem Beraterjob draußen warst, auch so, hier, komm.
Teilweise schon, aber da merke ich auch, wie schnell sich die Zeit verändert, wie sich die Bedingungen verändern auch. Also durch das Projekt habe ich jetzt auch immer wieder mal Bedingungen von verschiedenen Unternehmen als auch von der SV mir angeschaut und habe gemerkt, ach Gott, das ist jetzt nicht mehr das, was vor 5 Jahren noch aktuell war.
Ja.
Also da haben sich auch die Bedingungen sehr stark geändert.
Ja, absolut.
So dass es natürlich auch dem Kunden dann natürlich schwierig ist zu wissen, okay, wie ist jetzt mein aktueller Versicherungsschutz?
Ja, klar.
Aber daher sage ich, ist auch so ein Kundenberater so wichtig, weil der muss dann halt sagen können, okay, ist versichert oder ist nicht versichert. Und auch bei uns im Projekt merken wir, Bedingung ist eine Sache, aber auch die nachhaltige Schadensregulierung ist was, das ganz wichtig ist. Und auch das Thema Digitalisierung, wie schnell wird so ein Schaden reguliert, aber in Kombination mit Thema Nachhaltigkeit, kriegen auch noch nicht alle Versicherer so ganz den Weg auf diesem schmalen Grat hin.
Ja, aber ihr spürt schon, dass ein gewisser Entwicklungsprozess da ist und dass es, sage ich jetzt mal so, in die richtige Richtung geht, oder? Wie würdest du das jetzt bewerten?
Ja, es ist noch nicht optimal. Mhm. Schon sagt meine Kollegen von der Queen Insurance Stiftung, die würden sagen, da muss noch mehr gehen.
Ja.
Bin ich ganz der Meinung. Es ist, glaube ich, halt wirklich schwierig, so ein Mittelmaß für die Versicherer zu finden.
Ja.
Zu sagen, okay, wie viel können wir an Kosten dem Kunden zumuten, damit genau diese Bausteine mitversichert sind. Der GDV spielt da halt eine große Rolle, weil wenn die halt ein exemplarisches Bedingungswerk vorgeben, da orientieren sich halt viele Versicherer dran.
Ja.
Heißt also, da muss, glaube ich, von allen Versichern das gleiche Mindset kommen.
Ja.
Zu sagen, ja, Thema Nachhaltigkeit müssen wir halt viel mehr machen. Zum einen, zum anderen natürlich auch, wie es intern dann behandelt wird. Das heißt, nutzt man gegebenenfalls Materialien für die Schadensregulierung wieder. Das heißt, darf man Ziegeln, die schon mal gebraucht worden sind, nochmal irgendwie aufs Gebäude draufsetzen? Oder wird das irgendwie gefördert? Oder auch im Vertrieb, wo man sagt, okay, dieses Thema Nachhaltigkeit ist in der Ansprache komplexer. Aber es wird nicht in der Provision irgendwie gefördert. Beispielsweise ist es ja gesetzlich so vorgeschrieben für Banken, wenn es um Geldanlage geht, sind die Bankvermittler oder die Kundenberater verpflichtet, den Kunden auf nachhaltige Produkte hinzuweisen.
Ja.
Sofern der Kunde nicht sagt, will ich nicht.
Ja.
Als ich bei meinem Kundenberater war, war das Erste, was der gesagt hat, hey, ich berate dich zu allen Themen, Joachim, aber bitte mach da ein Kreuz, ansonsten habe ich einen riesen Kletterradatsch an Papierkram, dass ich mit dir durchgehen muss und machen muss. Also da wird dann doch der einfache Weg insofern gewählt, dass man dann sagt, hey, komm, wähl es aktiv ab, ich informiere dich trotzdem drüber.
Verstehe. Okay. Ja gut, das ist halt immer die Problematik da im Hintergrund mit der Bürokratisierung, die dann solche Dinge auch immer mit sich bringen. Ja, und es gibt halt auch aus Vermittlersicht immer mehr Dinge, die beachtet werden müssen. Ne? Ich weiß noch, wo wir beide angefangen haben. Ich habe ja 2 Jahre vor dir angefangen. Dieses Thema mit der Beratungsdokumentation, Versicherungsvertragsgesetz und so weiter, das kam ja 2008. Ja, klar kam das, glaube ich, dass seit 2008 Beratungsdokumentationen angefertigt werden mussten und die Angebote, die man rausgibt, auch viel umfangreicher werden mussten mit dem ganzen Informationsmaterial, Datenschutzgesetz und so weiter und so fort und unlauteres Wettbewerbsgesetz, mit wem darf ich wann anrufen und wie. Und es wird ja an vielen Stellen wird es immer mehr. Und ich will den Kollegen da jetzt nicht in Schutz nehmen an der Stelle, aber da ist halt dann immer das Thema, man darf es halt nicht überfrachten, vor allem wenn es halt so ein wahnsinnig wichtiges Thema ist. Und das ist, denke ich, auch ein Punkt, der in der Zukunft wahnsinnig wichtig sein wird. Auch dieses, du hast es vorhin selber erwähnt, dieses gesunde Mittelmaß zu finden zwischen, okay, wir gehen in diese Richtung und wollen da wirklich was bewegen, weil es auch wichtig ist, ohne aber zusätzliche bürokratische Hürden aufzubauen, die dann, ich sage jetzt mal salopp, allen Beteiligten wieder die Lust an der ganzen Sache nehmen. Ne? Mhm. So, das ist halt auch immer so ein wichtiger Punkt.
Bestes Beispiel ist Thema Regulatorik, also die Gesetzgebung von der EU, Thema Nachhaltigkeitsoffenlegungspflicht, das heißt die Banken oder die großen Unternehmen müssen offenlegen, wie nachhaltig sie agieren.
Ja.
Da spielt die EU-Taxonomie eine große Rolle, also das so Kriterienkatalog, der darstellt, welche Tätigkeiten nachhaltig sind oder was nachhaltig ist. Die Idee ist gut und sinnvoll. Wir kriegen von der Praxis halt die Rückmeldung, von der Komplexität hat sich das so aufgebläht, dass dieses Dokument hunderte von Seiten groß ist, sodass sich da auch immer wieder irgendwas von den Informationen nochmal ändert, sodass man gar nicht mehr nachkommt, das als Unternehmen dieser Offenlegungspflicht nachzukommen. Da werden so viele Ressourcen dann investiert, was einerseits für ein wichtiges, gutes Thema ist, auf der anderen Seite aber für die Unternehmen so negativ aufgenommen wird, weil es so eine riesen Bürokratie und Aufwand ist.
Ja.
So dass halt da schon Unternehmensvertreter gesagt haben, hey, bitte schaff das Ding wieder ab oder stampf das Teil ein. Warum? Weil wir einfach nicht mehr hinterherkommen, zu schauen, was wir berichten müssen, wie wir es berichten müssen. Und dann müssen wir intern noch irgendwo Ressourcen zur Bereitstellung stellen, um diese Daten zu erheben. Wo halt auch hier Mittelmaß wahrscheinlich besser wäre, aber auch schwierig ist, beide Interessen dann irgendwie, ist ähnlich wie bei den Versicherungsbedingungen, sage ich mal, wenn es halt nicht klar definiert ist, dann besteht eine Grauzone. Und wenn eine Grauzone vorliegt, dann gibt es ein großes Interpretationsspielraum.
Ist im Schadensfall immer schwierig.
Richtig. Ja. Und das ist natürlich dort bei Berichten dann halt auch problematisch. Daher kann ich beide Seiten gut nachvollziehen. Ich bin zum Glück nicht in der Politik, wo ich sagen muss, ich kann nur auf die Probleme als Forscher dann darauf hinweisen.
Ja.
Wir geben dann auch Handlungsempfehlungen natürlich an die Politik ab.
Ja.
Aber wir können es auch nachvollziehen, dass diese Handlungsempfehlungen teilweise in der Praxis nicht umsetzbar sind. Auch wenn unser Projekt sehr praxisorientiert ist.
Ja.
Es ist ein transdisziplinäres Forschungsprojekt, heißt also, wir sind nicht in unserem Elfenbeinturm als Forscher und machen irgendwelche tolle Modelle, die dann nicht in der Praxis irgendwie funktionieren, sondern uns ist sehr, sehr wichtig, dass wir in den Austausch mit den Unternehmen gehen. Wir machen Workshops. Wir haben Verbundpartner, die aus der Praxis kommen, die DGNB, also die Deutsche Gesellschaft Nachhaltigen Bauens, und den VfU, das ist der Verein für Umweltmanagement und nachhaltige Finanzinstrumente.
Mhm.
Und ja, da haben wir dann den Zugang zum Glück zu den Banken, zu den Energieberatern, um einfach zu schauen, okay, was sind so die Pain Points, was müsste nicht nur theoretisch, sondern auch in der Praxis umgesetzt werden.
Ja. Und da hast du was richtig Schönes gesagt, dass ihr im Austausch seid. Und ich habe in meinem Leben bisher auch festgestellt, das Wichtigste ist, egal um welches Thema es geht, im Großen wie im Kleinen, dass der Austausch wahnsinnig wichtig ist. Und solange man im Austausch ist, bewegt sich was und es geht vorwärts. Und von daher denke ich, ihr werdet weiterhin den Finanzsektor antreiben mit guten und wichtigen Vorschlägen, was man noch umsetzen kann. Und der Finanzsektor wird darauf reagieren und entsprechend weitere Dinge umsetzen. Ich glaube, wir könnten uns noch sehr, sehr lange über diese Themen unterhalten, weil wir haben jetzt auch wieder nur an der Oberfläche gekratzt.
Ja.
Aber das ist im zeitlichen Rahmen natürlich auch immer schwierig. An alle Hörer da draußen und Zuschauer, wenn es Themen gibt, wo ihr sagt, die interessieren mich total, da möchte ich nochmal eine zweite Folge haben da weiter ins Detail gehen, lasst es mich wissen, das kriegen wir mit Sicherheit hin, dass wir uns da nochmal zusammensetzen.
Wie schon gesagt, unsere Ergebnisse sind so umfangreich, da können wir nochmal so einige Folgen machen, theoretisch.
Sehr gut, wunderbar, das ist doch schon mal ein guter Ausblick in die Zukunft. Jetzt aber, um das Ganze mal abzukürzen, was ich meine Gäste am Ende nochmal frage, was deren größter Versicherungsmythos denn ist, weil ich habe den Podcast ja auch mit ins Leben gerufen, um dieses Thema, was du am Anfang gesagt hast, dieses Klischee von der Versicherungsbranche so ein bisschen aufzubrechen. Also gibt es irgendwas, von dem du sagst, bevor du in der Versicherung angefangen hast, hattest du einen gewissen Eindruck von der Versicherung, die ist bestimmt so und so, wo du dann im Lauf deines Lebens, deiner Karriere gemerkt hast, das ist eigentlich gar nicht so, das ist eigentlich ganz anders.
Ich würde nicht sagen, als ich mit dem Thema begonnen habe, da habe ich mir damals noch gar nicht so Gedanken drüber gemacht.
Mhm.
Ich glaube, das Thema, was ich vorhin angesprochen habe, weshalb ich mich dazu entschlossen habe, zu studieren oder einen anderen beruflichen Weg einzuschlagen, war, dass einfach dieser Mythos besteht, Versicherer oder Kundenberater sind die Bösen, die wollen mir was aufschwätzen, die wollen nur mein Geld so auf die Art, wo ich persönlich sowohl in der Praxis die Erfahrung gemacht habe, nein, ist nicht so. Zumindest in meiner Agentur, wo ich damals gearbeitet habe, war die Devise, hey, es ist viel wichtiger, den Kunden zu halten und zu schauen, was ist notwendig. Man muss dazu auch sagen, dass die Agentur vom Sebastian Heller damals schon der Vater gegründet hat. Also Gott und die Welt hat ihn gekannt. Der Sebastian hat damals gesagt, hey Joachim, wenn du jemandem irgendwas verkaufst, was nicht sinnvoll ist, oder das wirft ein schlechtes Licht auf mich, auf meinen Vater, und das will er nicht, heißt also, da habe ich sowohl als Kundenberater eine andere Erfahrung gemacht, zum einen, zum anderen aber auch als Kunde jetzt, wo ich auch offen und ehrlich mit meinem Kundenberater drüber sprechen kann im Versicherungsbereich. So ist die Situation, was ist sinnvoll, dann wird mir gezeigt, was ist sinnvoll, sage ich, okay, so ist mein Budget. Und dann wird gesagt, okay, das sollte man priorisieren.
Ja. Okay, cool. Vielen Dank für den Einblick an der Stelle. Danke, dass du heute da warst, dass wir das Gespräch führen konnten. Und wie gesagt, an alle Zuhörer, Zuschauer, wenn ihr was habt, wo ihr sagt, da bitte mehr Infos, dann gern her mit dem Input. Dann werden wir das realisieren. Und dann sind wir durch für heute. Vielen Dank.
Ich habe zu danken, Simon.